Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Gewalt in der Sprache, Gewalt auf der Straße. Gleich dazu ein Gespräch mit der Sozialpsychologin Beate Küpper. Außerdem hören wir hier in dieser Fazitstunde von einer Theateruraufführung in Köln, von Ausstellungen in Weimar, Leipzig und Marbach und von zwei neuen Filmen, die jetzt in die Kinos kommen. Gewalttätige Angriffe auf Politiker und Politikerinnen haben in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben darüber in verschiedenen Zusammenhängen und zu unterschiedlichen Anlässen berichtet. Und wir wollen jetzt hier in Fazit den Blick ein bisschen weiten und nach größeren Entwicklungslinien und Zusammenhängen fragen. Und dazu begrüße ich am Telefon die Sozialpsychologin Beate Küpper. Sie ist Professorin an der Hochschule Niederrhein am Institut SOCON Social Concepts. Frau Küpper, guten Abend.
Guten Abend.
Sind die Fälle, über die wir aktuell berichten, sind das Einzelfälle oder folgen sie einem Muster, das sich mehr und mehr zeigt?
Leider sind das keine Einzelfälle. Es wird nur der Blick jetzt stärker darauf gelenkt. Studien beobachten schon seit einigen Jahren einen deutlich ansteigenden Anteil von Politikerinnen und Politikern, die betroffen sind von Gewalt, von Übergriffen. Das geht los bei Hassmails, bei wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen, auch bei öffentlichen Auftritten, bis hin eben auch zu körperlichen Angriffen. Wir müssen an den Überfall beispielsweise an die Kölner Oberbürgermeisterin Henrike Reker vor einigen Jahren erinnern und an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Das heißt, das sind leider keine Einzelfälle. Wir haben diesen ansteigenden Trend und der hat sich über Corona hinweg auch nochmal verschärft, wie eine Studie von Kommunal, einer Zeitschrift des Städte- und Gemeindebundes, nachweist.
Im Fall des SPD-Politikers Matthias Ecke jetzt gerade ging der Angriff ja von Jugendlichen aus, jungen Männern. Einer davon war Sympathisant auch der rechten Szene. Ist diese Form der Gewalt alters- und geschlechtsspezifisch?
Egal bei welcher Form von Gewalt, sind es in der Regel jüngere Männer. Jetzt muss man natürlich etwas salopp sagen, bei denen funktioniert das mit der Gewalt auch am besten. Es mag auch ein paar biologische Gründe geben. Das sind einfach immer bei Gewalttaten, ist das die Tätergruppe, die auffällt. Und wir haben jetzt noch etwas, was hinzukommt. Sie sind ja nicht nur einfach so aus sich heraus gewalttätig, sondern es ist eine gezielte Gewalttat. Es sind in den seltensten Fällen, auch wenn es um solche Übergriffe geht, spontane Gewalttaten. Das sind häufig schon auch geplante Taten. Die sind nicht immer intentional im Sinne von, wir ziehen jetzt los und suchen uns jemanden, den wir überfallen können. Aber das Intentionale, das Geplante ist schon ein bisschen so, mal gucken, welche Gelegenheiten sich hier bieten. Also das ist das Mindeste. Manchmal ist da auch noch mehr planvolles Handeln dabei. Und dahinter stehen dann natürlich auch Ältere, die so etwas animieren.
Der Gewalt der rechten Szene steht auch Gewalt der linken Szene gegenüber. Die Antifa ist gewaltbereit und das nicht erst seit ein paar Wochen und Monaten. Es gab auch Angriffe auf Politiker der AfD. Wie sinnvoll ist es denn, zwischen rechter und linker Gewalt zu unterscheiden, qualitativ und quantitativ?
Also ich habe mir jetzt hier für die Sendung auch nochmal die Zahlen angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass Grünpolitikerinnen und Politiker besonders häufig von Beschimpfungen, Beleidigungen wüster Art betroffen sind, mit deutlichem Abstand vorne. Und bei der AfD ist es tatsächlich so, und das ist auch nicht ganz neu, dass sie besonders häufig auch Angriffen körperlicher, physischer Gewalt, Zerstörung, Sachbeschädigung und so etwas unterliegen. Das heißt, das ist durchaus bei Politikerinnen unterschiedlicher Parteien, rechts wie links, der Fall, dass sie Bedrohung und Gewalt erleben. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen natürlich schon überlegen, in welchem, ich sag mal, welche Atmosphäre von Gewalt und Verrohung diese Taten stattfinden. Und hier hat sich in den letzten Jahren etwas hochgeschaukelt. Hier ist die Debatte schärfer geworden. Hetze hat sich normalisiert. Und hier muss dann schon der Blick auch auf die äußerste Rechte gehen, die ja nun ganz gezielt auch mit Gewalt spielt, Gewalt nahelegt, auch in Reden. Da brauchen wir gar nicht nur, ich sage jetzt mal, auf ausgewiesene Rechtsextreme zu schauen, sondern auch im, ich sage, als breiteren politischen Diskurs sind nun gerade auch die Politiker der AfD dafür bekannt, also an der Grenze dessen zu schaben, was demokratisch gerade noch geht, und dabei auch immer die Gewalt nahezulegen oder mit der Gewalt zu spielen.
Die Sprache vieler Menschen, so wie Sie es beschreiben, die wird zweifelsohne radikaler, aggressiver, bösartiger. Und wörtlich genommen ist der Satz von Alexander Gauland, wir werden sie jagen, ja, sehr aggressiv und auch drohend, wenn man das wörtlich nimmt. Wie weit ist es denn von einer solchen Aussage eines Politikers zu regelrechten Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken?
Naja, das bereitet den Boden, es verschiebt auch soziale Normen. Dazu gehören dann auch solche Demonstrationen. Das ging mit Pegida los und da konnten wir das bei den letzten Demonstrationen, beispielsweise auch den Bauernprotesten, wieder beobachten, auch während der Corona-Proteste, dass es offenbar üblich wurde, hinter Galgen, wo Politiker dranhängen, herzulaufen. Also, und das galt dann eben nicht nur für Personen aus der ausgemachten rechtsextremen Szene, sondern durchaus bürgerliche Personen, die das offenbar da nichts bei fanden. Das heißt, hier können wir schon sehen, wie sich in den letzten Jahren auch soziale Normen verschoben haben. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und das wissen wir aus der Forschung sehr gut, einfach höher, dass auch Einzelne ihre Einstellungen, ihre wutgeladenen Einstellungen in tatsächlich Handeln, in dem Fall gewalttätiges Handeln, übertragen. Wenn Sie das Gefühl haben, Menschen, die mir wichtig sind, finden das in Ordnung, und wenn Sie das Gefühl haben, die sozialen Normen legen das auch nahe, vielleicht sogar legitimieren Sie das. Ich bin berechtigt, Widerstand zu üben, und ich sag mal, auch dann sich berechtigt fühlen zu politischer Gewalt. Wenn ich noch eine Zahl nennen darf, wir haben in der letzten Mitte-Studie, gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung, durchgeführt, schwerpunktmäßig im Januar, Februar vor einem Jahr, danach in der Aussage vorgelegt, einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt. Mhm. Und hier haben tatsächlich 13% der repräsentativen Stichprobe, also repräsentativ befragte, breite Bevölkerung zugestimmt und weitere 15% teils. Hier können wir schon eine deutliche Verschärfung sehen. Das sind mehr als doppelt so viel im Vergleich zu den Vorjahren.
Also ist die Stimmung ganz wichtig, die Stimmung im Land, in der Gesellschaft. Wenn permanent jetzt von Krise und von Gefahr die Rede ist, kann das dann aus Unsicherheit zu Aggression führen?
Soweit würde ich nicht gehen. Wir haben tatsächlich auch nach Krisenbetroffenheit und Verunsicherung gefragt. Es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die sich stärker von Krisen betroffen fühlen und auch verunsichert fühlen, nicht nur eher auch ein rechtsextremes Weltbild haben, sondern auch eher politische Gewalt billigen. Dem ist so. Aber das ist letztendlich nur ein kleiner Teil. Wir haben hier, ich sag mal, sowohl Täter, die das, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz gezielt angehen und gezielt auch, ich sag mal, diese Stimmung aufgreifen. Und wir haben eine verrohte Debatte, wir haben eine gewaltvollere Atmosphäre, wo die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass Menschen dann, wenn die Gelegenheit da ist, und sie ist jetzt im Wahlkampf eben da, weil man Politiker häufiger auf der Straße sieht oder eben wahlkämpfende Plakate aufhängen sieht, die dann diese Gelegenheit beim Schöpfe packen und ihre Wut tatsächlich dann in Gewalt übersetzen. Das heißt, wir haben also zwei Bewegungen. Wir haben eine äußerste Rechte, die sich sehr gut aufgestellt hat, die hoch mobilisiert ist, die jetzt im Wahljahr 2024 die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen will. Wir kennen dieses Gerede über den Tag X, auf den hingearbeitet wird. Und da gehört eben dieses, ich sag mal, Gewaltstreuen und Einschüchtern, auch vielleicht in der Hoffnung, dass die Gegenseite dann auch zuschlägt, dass man also Chaos herbeiführt, gehört mit zur Strategie der äußeren Rechten.
Das, was Sie beschreiben, Frau Küpper, ist medizinisch gesprochen so etwas wie eine Diagnose. Welche Therapie könnte denn folgen?
Naja, ich glaube, die erste wichtige Therapie ist für uns alle, runterzukochen, um diese verschobene Norm nicht noch weiter zu befeuern. Eine betonte Freundlichkeit und Höflichkeit, gerade auch im Wahlkampf, zu sagen, ja, wir sind über politische Positionen, Lösungsansätze durchaus sehr unterschiedlicher Meinung, aber wir gehen höflich und freundlich miteinander um, verzichten auf zu harte Sprache, weil das alles eine Vorlage ist, dass andere sich aufgefordert, ermutigt oder sogar berechtigt fühlen. Dazu sind alle aufgefordert und natürlich insbesondere diejenigen, die im politischen Geschäft sind. Aber das gilt für jeden, der versucht ist, ich sag mal auch vielleicht, weil es sich erstmal lustig anhört oder weil es provokant sich anhört, hasserfüllte Kommentare über Social Media weiter zu verbreiten. Also hier sind alle aufgerufen, runterzukochen und auch betont eine, ich sag mal, demokratische Kultur zu pflegen, zu der eben, und das ist ja die Herausforderung von Demokratie, so unterschiedlicher Meinung man ist, man es trotzdem auf eine zivilisierte Art und Weise tut, hierfür die Lösung auszuhandeln, vielleicht auch im besten Fall gemeinsam zur Lösung zu kommen.
Vielleicht noch mal ein ganz kurzer Blick zurück. Die Radikalisierung der Sprache und die zunehmende Gewalt auf der Straße, das sind ja keine neuen Phänomene. Zum Beispiel Weimarer Republik. Historiker und Politikwissenschaftler sehen da durchaus Parallelen. Würden Sie die auch sehen? Wiederholen sich da Muster?
Ich bin keine Historikerin, deswegen bin ich etwas zurückhaltend bei vergleichend, aber man ist natürlich schon daran erinnert, auch an, ich sag mal, die gezielt herbeigeführte Verrohung, die dann für ein Chaos und ein Gegeneinander genutzt wird. Ich würde ein bisschen vorsichtig sein, das Ganze jetzt in ein Rechts gegen Links und umgekehrt zu übersetzen, denn wir haben zunehmend auch Täter, das ist uns nicht ganz neu, das musste der Verfassungsschutz schon bei den Übergriffen gegen Geflüchtete und Geflüchtetenunterkünften 2015, 16 beobachten, dass zunehmend auch Personen, die eben gar nicht vorher in der rechtsextremen Szene oder auch ganz links verankert waren, sich selbst radikalisiert haben. Und hier haben wir ja einige traurige Beispiele der Selbstradikalisierung. Erinnern wir uns an das schlimme Attentat, wo ein mittelalter Mann den jungen Mann in der Tankstelle erschossen hat, weil ihm das nicht passte, dass er an die Corona-Maßnahmen erinnert wurde und gebeten wurde, eine Maske zu tragen. Also hier haben wir tatsächlich in den letzten Jahren auch in der, ich sag mal, breiteren Mitte eine Bereitschaft zur Gewalt. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit der AfD auch eine Partei, die das gezielt vorantreibt in ihren Reden. Unter denjenigen, die mit der AfD sympathisieren, sagten im letzten Jahr sogar 59%, sie stimmen hier voll ganz eher oder teils, teils zu.
Gewalt und gewalttätige Sprache in der Gesellschaft. Die Sozialpsychologin Professor Beate Küpper war das von der Hochschule Niederrhein. Frau Küpper, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen.
Zwei Ausstellungen sind heute in Weimar eröffnet worden. Die eine zeigt die Wege der ehemaligen Bauhäuslermeister wie Schüler zwischen 1933 und 1945. Die andere handelt von der Zwangsarbeit. Diese Ausstellung gibt es in Grundzügen bereits seit 2010. Sie ist als Wanderausstellung durch Europa getourt und nun hat sie nach langer Verzögerung einen richtigen Standort im ehemaligen Gauforum in Weimar gefunden. Und dieser Platz ist Beispiel für eine monströse, die Kleinstadt sprengende NS-Architektur, die der Dienstsitz von Fritz Saukel werden sollte, dem Gauführer und Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Das ist genau der richtige Ort für diese Ausstellung, das sagt unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus und Bauhaus, wie passt das zusammen? Im besten, im schlimmsten Fall in einem Objekt, das gleich in beiden Ausstellungen in Weimar zu sehen ist, meint Anke Blüm, eine der Kuratorinnen der Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus. Über die 1943 ästhetisch innovativ gestaltete Broschüre »Europa arbeitet in Deutschland«.
Das Buch von Fritz Saukel mit dem euphemistischen Titel »Europa arbeitet in Deutschland«. Saukel mobilisiert die Leistungsreserven. Dieses Buch wurde auch auf Französisch übersetzt, wie man sieht, und beschreibt Zwangsarbeit. Die Gestaltung übernahm Max Thalmann, ein Bauhäusler, der am frühen Bauhaus in Weimar studiert hatte, ein Werk eines Bauhäuslers.
Diese 300-fach europaweit in vielen Sprachen verbreitete Broschüre ist in der Sonderausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus und in der Zwangsarbeiter-Dauerausstellung zu sehen. Sie sollte Deutschland im totalen Krieg ein frisches und freundliches Gesicht verleihen. In diesem einen Objekt wird klar, wie nah die Dinge mitunter liegen, die wir so gern fern voneinander platzieren, betont Jens Christian Wagner, der Direktor der Buchenwald Stiftung.
Wir bringen mit der Ausstellung, mit dem Museum Zwangsarbeit auch zum Ausdruck, dass dieses alte Narrativ des vermeintlich sauberen, des guten Weimars und der Verbrechen auf dem Ettersberg, dass diese Dichotomie aufgebrochen wird. Denn so wie die Destruktion immanent zur Moderne dazugehört, so gehörte der Nationalsozialismus und gehörten seine Verbrechen zur Stadtgeschichte dazu. Und sie waren auch hier in Weimar omnipräsent. Das erzählen wir in diesem Museum.
Die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Ulrike Lorenz, sie ist auch für das Bauhausmuseum zuständig, begrüßt den neuen Museumsnachbarn ausdrücklich.
Die Gedenkstätte Buchenwald kommt mit diesem neuen Museum mitten in die Stadt. Das Museum für Zwangsarbeit rückt in unmittelbare Nähe zum Bauhausmuseum. Der Mythos Weimar fußt ja auf dieser Dichotomie von Gut und Böse. Und wir müssen einfach begreifen, wenn wir etwas über den Menschen erkennen und sagen wollen, dann müssen wir dieses Gut-Böse-Schema auflösen.
Physisch sichtbar ist die Nähe zwischen Weimar, dem Bauhaus und dem KZ Buchenwald in einem sehr bekannten Objekt. Das Lagertor mit der geschmiedeten Inschrift »Jedem das Seine« steht als Replik vor dem Schiller-Museum mitten im klassischen Zentrum. Die Kuratorin Anke Blüm erläutert warum.
Franz Ehrlich bekam den Auftrag, als politischer Häftling diesen Schriftzug zu gestalten, diesen zynischen Schriftzug »Jedem das Seine«. Franz Ehrlich hatte am Bauhaus studiert und das macht dieses Objekt zu einem Objekt, das genauso zu Buchenwald wie zum Bauhaus gehört.
In der Ausstellung finden sich weitere Objekte, die der Bauhausschüler Franz Ehrlich gestaltet hat. Zunächst als Häftling, später, nach seiner Entlassung 1939, als Zivilangestellter der SS. Inneneinrichtungen und Möbel für die SS-Führer des KZs. Die Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus versucht erstmals, die unendlich vielen Abstufungen der 1400 Bauhäusler ab 1933 zwischen Widerstand und Kollaboration zu deuten. Einst Moderne, die plötzlich Nazi-Kitsch produzierten, Künstler, die zeitgleich als entartet diffamiert und 1937 in der großen deutschen Kunstausstellung im Haus der deutschen Kunst in München ausgestellt wurden. Wie Hans Haffenrichter, der ab 1922 am Bauhaus in Weimar studiert hatte.
Adlerköpfe, Schwerträger, Bogenschützen und Porträtköpfe von Nazi-Prominenz, allen voran Hitler und Göring, gehören auch dazu. Nach 1945 hat er sich in den Entnazifizierungsbögen ganz klar als Verfolgten und Geschädigten dargestellt.
Mindestens 24 Bauhäusler wurden im Nationalsozialismus aus zumeist rassischen Gründen ermordet. 134 emigrierten aus politischen Gründen nach 1933. 188 traten der NSDAP bei. Viele arbeiteten im neuen Staat mit, durchaus mit Distanz zum Nationalsozialismus, aber dennoch in dessen Dienst. Der erfolgreiche Grafikdesigner Herbert Bayer unterstützte Regimegegner und emigrierte mit seiner als Halbjüdin gefährdeten Frau 1938 in die USA. Doch zuvor verhalf er mit seiner modernen Bildsprache der NS-Propaganda zum Erfolg. Fritz Ertl zeichnete den ersten Lageplan des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Auf Fotos sieht man Hitler auf modernen Stahlrohrsesseln posieren. Selten hat man so deutlich die Ambivalenz der Moderne auf so engem Raum betrachten können. Die Weimarer Zwangsarbeiterausstellung dagegen zeigt in klarer Dichotomie, so Jens-Christian Wagner,
wie eine radikal rassistisch formierte Gesellschaft funktioniert hat. Eine Gesellschaft, die im Wesentlichen auf zwei Säulen gestanden hat. Zum einen Integrationsangeboten an die von den Nationalsozialisten propagierte sogenannte Volksgemeinschaft mit Verheißungen der Ungleichheit und auf der anderen Seite Ausgrenzung, Verfolgung und Mord gegenüber denjenigen, die nicht dazugehörten.
Freiwillig angeworben, auf der Straße weggefangen, unter Kriegsgefangenen rekrutiert, als KZ-Häftlinge ohnehin rechtlos. Zwangsarbeit hatte extrem unterschiedliche Gesichter. Geprobt schon Mitte der 30er Jahre mit Arbeitslosen, Obdachlosen, Landstreichern, später mit Juden, Sinti und Roma, wurden später bis zu 20 Millionen Menschen aus ganz Europa zur Arbeit gezwungen. Mit geringem oder gar keinem Lohn. In Industrie, Handwerk, in Privathaushalten, der Landwirtschaft, bei den Kirchen. 2,5 Millionen Zwangsarbeiter überlebten es nicht. In Weimar hat nun endlich die erste umfassende permanente Ausstellung zu diesem öffentlichsten aller Verbrechen des Nationalsozialismus eröffnet.
Aus Weimar war das Henry Bernhard. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir kommen jetzt zum Theater. Was für ein sonderbarer Titel, ein von Schatten begrenzter Raum. Es ist der Titel eines autobiografischen Romans, den die türkisch-deutsche Schriftstellerin Emine Sefki Özdamar 2021 veröffentlicht hat. Die Büchner-Preisträgerin von 2022 erzählt darin von ihrer Emigration aus der Türkei nach Deutschland, vom Leben in Berlin der Mauerjahre, vom Nouvelle Vague-Milieu von Paris, von ihrer Zusammenarbeit mit dem Regisseur Benno Besson. Episodische Erinnerungen, die jetzt in einer Theaterfassung auf die Bühne gekommen sind, und zwar im Schauspiel in Köln. Regie geführt hat Nuran David Kalis. Michael Lages hat für Fazit die Uraufführung gesehen und ist jetzt live aus Köln zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Guten Abend.
Ich hatte ein paar Stichpunkte zum Inhalt genannt. Wie ist denn aus diesem Künstlerroman jetzt ein Theaterstück geworden? Gibt es da so etwas wie eine dramaturgische Idee fix?
Naja, die fixe Idee ist, dass wir der Ich-Person immer wieder in verschiedenen Rollen zuhören. Der Text hält sich, also der bearbeitete Text der Fassung, hält sich, glaube ich, ziemlich genau an den Roman. Und in dem erzählt Emine Sefki Özdamar tatsächlich von ihrem eigenen Weg. Und wir sehen drei Figuren, einen Mann, zwei Frauen, die diese Ich-Monologe, diese Ich-Geschichten erzählen. Gelegentlich kommen sie aus der Vereinzelung auch ins Dreiergespräch, aber generell ist immer jemand, eine ist immer gerade imminent und drumherum ja, ereignet sich sozusagen Geschichte. Mhm. Vor allen Dingen erstmal gezeigt, das muss man gleich vorweg sagen, durch einen sehr schönen halben Eisenbahnwaggon, der natürlich ein Zeichen ist für die Reisen, die sie unternimmt. Den hat Anne Ehrlich gebaut, die kenne ich noch als Bühnenbildnerin aus Hamburg von Andreas Kriegenburg. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, ergänzt durch einige Mikrofonstationen innerhalb des Raums, dem kleinen Depot in Köln vom Schauspiel, ja, von denen aus Videokameras zuspielen.
Wir haben mal einen kleinen Ausschnitt, der genau diese drei Figuren dieser Ich-Erzählerin zu hören bringt.
Die Liebesquellen ihrer Sprache sind aber schon längst ausgetrocknet in der Fremde, weil der Alltag dort fehlt, der ihre Sprache einmal ernährt hat. Stimmen der Mütter, Ausrufe von einem Straßenverkäufer, die Stimmen der Tiere.
Sie haben sich von ihren Toten entfernt. Hier konnten sie früher mit ihren Toten sprechen. Weil sie mit ihren Toten sprechen konnten, waren sie nicht gehetzt. Jetzt, wo ihre Liebesquellen trocken sind, grüßen sie nur das Geld.
Sie sind Goldgräber. Sie wollen in diesem fremden Land möglichst viel Gold graben. Ihre alten Fotografien, die sie mitgenommen hatten, sagen nichts mehr über diese Menschen. In der Fremde wird der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen, weil er dauernd daran erinnert wird, dass er fremd ist.
Ich werde aber gehen,
sagt sie. Also eine Art Selbstbehauptung. Sind das denn immer, Herr Lages, Blicke zurück in die Vergangenheit?
Das sind Blicke zurück in die sehr frühe Vergangenheit. Also Emine Sefke Özlemer ist 1946 geboren in Malatya in der Türkei. Und sie erzählt zu Beginn auch noch von den Wurzeln der Ungerechtigkeit, die sie in ihrer näheren Umgebung erlebt hat. Also da gab es mal einen Bevölkerungsaustausch, eine Art Zwangsimmigration zwischen Türken und Griechen in ihrer Region. Die Opfergeschichte der Armenier kommt auch relativ häufig vor. Und aus all dem ist in den 70er Jahren in der Türkei auch eine Militärdiktatur entstanden, der sie entflieht. Also sie geht Mitte der 60er Jahre weg aus der Türkei. Und das sind natürlich die Stimmen, die sagen, du verlierst deine Heimat, du verlierst deine Erinnerungen. Und sie sucht aber neue. Sie geht nach Berlin, arbeitet erstmal in einer Elektrofabrik und dann lernt sie tatsächlich diesen berühmten Regisseur Benno Besson kennen. Und geht mit ihm nach Paris, macht dort einen Gutmensch von Szechuan nach Brecht und leckt Theaterblut, kann allerdings nicht Französisch und muss sich sozusagen total neu orientieren. Dann geht sie nochmal in die Türkei zurück, kommt aber Anfang der 80er wieder, als in der Türkei wieder Militärdiktatur ist. Und dann kommt sie in diesen extrem kreativen Kreis um Matthias Langhoff von der Alten Volksbühne, der ja damals nach Bochum zu Peimann geht. Und das ist sozusagen der Kern ihrer Künstlerinnenwerdung.
Sie haben die Szene schon ein bisschen beschrieben, Herr Lages, diesen Zugwaggon. Was macht denn jetzt der Regisseur Nuran David Kalis aus dieser Geschichte, aus diesen ja, Blickwinkeln-Episoden, Rückblicken?
Naja, er versucht vor allem das rein Erzählerische, das in dem Roman dominiert und auch noch in der Aufführung eigentlich dominiert, zu brechen durch verschiedene Optik. Das ist einerseits eben dieser Eisenbahnwaggon, den man auch drehen kann, dann kann man ihn von innen sehen. Es sind diese Nebenpositionen, eine kleine Sitzecke rechts, die man auch in die Mitte rücken kann. Ein Schlafzimmerbett links, das ist übrigens dieser von Schatten umgrenzte Raum. Ja. Das ist ein Bett, ganz schlicht und einfach ein Bett mit einem wichtigen Geliebten ihres Lebens. Und dann versucht Kalis tatsächlich, diese drei Figuren, Christine Steffen, Michaela Steiger und Darren Yates, tatsächlich in die verschiedenen Positionen jeweils auch zu bewegen. Das heißt, der Abend ist sehr beweglich, er ist sehr schnell, weil die Szenen, also die Fragmente, die Episoden teilweise wahnsinnig schnell wechseln. Und das sorgt immerhin dafür, dass der Abend nicht einfach nur in der Nacherzählung eines Romans, was auch hätte passieren können, sich erschöpft. Also das ist eigentlich eindeutig nicht der Fall. Der Abend ist schnell, der Abend ist frech und flink. Aber was mich tatsächlich ein bisschen nervt auf Dauer, also auf Dauer von 1 Stunde 40, ist die Tatsache, dass sie unentwegt so dokumentarisch die Namen nennt. Also Peimann ist immer der Intendant, Hermann Beil ist immer der Chefdramaturg, Matthias Langhoff ist immer der freundliche Regisseur. Und das wird immer wieder gesagt, wir kennen die dann aber alle schon. Und das hat dann was sehr Wiederholsames. Und sie spricht deutlich zu viel von sich selbst und deutlich zu wenig von den Menschen um sie herum.
Ein von Schatten begrenzter Raum, der Roman der türkisch-deutschen Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar, als Theaterstück uraufgeführt am Schauspiel Köln, inszeniert von Nuran David Kalis. Michael Lages hat für uns die Aufführung gesehen, live zugeschaltet aus Köln. Herr Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Der iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinner Mohammad Rasoulof ist Berichten zufolge zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sein Anwalt schrieb auf der Plattform X, ein Gericht in Teheran habe den 52-Jährigen zu 8 Jahren Haft verurteilt. Außerdem soll der Regisseur mit Peitschenhieben bestraft werden. Laut dem Verteidiger begründete die Justiz das strenge Urteil mit Verstößen gegen die nationale Sicherheit. Von der iranischen Justiz gab es zunächst keine Bestätigung für das Urteil. Rasoulof gewann 2020 den Goldenen Bären der Berlinale für seinen Film »Es gibt kein Böses«. Er gilt im Land als kritischer Filmemacher. Bedeutendes Kulturgut in Deutschland ist schützenswert. Wie etwa Museen dabei vorgehen müssen, legt seit 2016 das Kulturgutschutzgesetz fest. Jetzt wird es überarbeitet. Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss das Bundeskabinett in Berlin. Die Änderungen sollen das Gesetz besser an die Praxis anpassen und auch an Einfuhrbestimmungen der Europäischen Union. Konkret will Kulturstaatsministerin Roth den internationalen Leihverkehr zwischen Museen bei Forschungs- und Restaurierungsprojekten erleichtern. Hier sollen zum Beispiel Sorgfaltspflichten künftig erst ab einem Wert von 5.000 Euro greifen. Für archäologisches Kulturgut würde das aber nicht gelten. Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert übernimmt in diesem Jahr den Juryvorsitz der Filmfestspiele von Venedig. Das gaben die Verantwortlichen für das Festival in der italienischen Lagunenstadt bekannt. Die Filmfestspiele dort beginnen Ende August. 10 Tage später verleiht die Jury den Goldenen Löwen für den besten Wettbewerbsfilm und weitere Preise.
Über 2 neue Filme wollen wir jetzt sprechen, die in die Kinos kommen in dieser Woche. Anke Lewicke wird uns diese Produktion vorstellen. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Der deutsche Regisseur Oskar Röhler ist schwer zu fassen. Mal dreht er bewegende Schwarz-Weiß-Filme wie Die Unberührbare über seine Mutter, die Schriftstellerin Hannelore Elsner. Wiederholt sucht er auch Grenzüberschreitungen, etwa in der exzessiven Liebesgeschichte Der alte Affe Angst. Röhler stilisiert sich nicht selten selbst gern als Enfant terrible der deutschen Kinoszene. Sein neuer Film trägt den Titel Bad Director, also schlechter Regisseur. Frau Lewicke, ist das ein durch und durch autobiografischer Film von Oskar Röhler?
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen, weil er basiert auf dem autobiografischen Roman von Röhler mit dem Titel Selbstverfickung. Und im Zentrum der Handlung steht ein abgehalfterter Regisseur, ganz klar sein alter Ego. Und der heißt dann auch noch Georg Samsa, also wie aus Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Also man kriegt dann schon durch den Titel mit, oh, da steckt jemand in der Sackgasse. Und wir lernen den Regisseur dann kennen, wie er zum Deutschen Filmpreis geht, wie ihn das eigentlich alles anekelt. Und er schnappt sich dann die Kellnerin und ein Glas Shampoos und erklärt ihr dann, ja, wer in der deutschen Filmszene ist.
Oh, schau mal da. Das ist die Grande Dame des deutschen Films. Hast du die schon mal gesehen? Hast du die schon mal im Kino gesehen oder im Fernsehen? Ist ein kleiner, feiner Unterschied, den in Deutschland irgendwie niemand mehr weiß, ja? In Frankreich haben sie Jeanne Moreau und Catherine Deneuve.
Ja, man kann sich natürlich fragen, wie man hier so hat, welche große Filmdiva. Also am Anfang ist der Film vielleicht noch ganz komisch und auch die Schonungslosigkeit, mit der Oskar Röhler hier sein alter Ego selbst inszeniert, ist unglaublich. Das wird von Oliver Masucci gespielt, so ein richtiger, also er legt das so richtig als Schmierenkomödiant an, weißer Anzug und wie er dann auch Oskar Röhler so imitiert mit so fettigen, langen, schwarzen Haaren, hat die typische Oskar-Röhler-Brille auf, spricht auch so leicht stotternd. Da denkt man, ja, da traut sich jemand was. Aber was passiert dann? Dieser Regisseur im Film hat neue Dreharbeiten und eigentlich ekelt ihn alles an. Er hasst den jungen Darsteller, die Kostümberaterin nervt ihn mit der ewigen Frage, oh, welche Socken soll der Hauptdarsteller denn tragen, welche Farbe. Also da kommt so wenig bei rum und dann hat er auch noch diese Prostituierte, in die er sich verliebt, aus Osteuropa. Und immer wieder sieht man, wie er sie bumst und sich dabei selbst im Spiegel betrachtet.
Das Ganze klingt also, sieht aus nach einer Nabelschau. Gibt es da für die Betrachterinnen und Betrachter auch sowas wie einen Mehrwert, Frau Lewicke? Oder dreht sich der Film tatsächlich immer im Kreis?
Ja, der läuft doch ziemlich schnell ins Leere, was ich so schade finde, weil wenn man sich eben die Filmografie anschaut von Oskar Röhler, hat sich ja immer an was abgearbeitet. Sei es an den 68er, an seiner Mutter, sei es an Fassbinder. Und eigentlich wurde er ja früher dafür gefeiert, dass er so ja, der politischen Korrektheit den Stinkefinger gezeigt hat. Und so jemanden bräuchte man ja auch in Deutschland. Aber hier, da passiert nichts. Also man weiß gar nicht, warum er das erzählt, was er da verhandelt. Also da ist so eine große Unmacht und Hilflosigkeit. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum er die Entfremdung zu sich selbst als Künstler nicht eigentlich zum Thema gemacht hat. Also er hat kein Angriffsziel, er hat auch kein eigentliches Gegenüber mit sich selbst. Deshalb ist der Film ja eine leere Provokation.
Oskar Röhler, Bad Director, also schlechter Regisseur. Wir machen jetzt einen wirklich harten Schnitt. Kein Filmschnitt, aber einen Schnitt inhaltlicher Art. Peaches, das ist eine Sängerin und Musikproduzentin aus Kanada. Sie hat Berlin zu ihrer Wahlheimat erklärt und möchte mit ihrer Musik das Publikum aus der Reserve locken. Wie nähern sich denn jetzt Philipp Fusenecker und Judy Landkammer der Künstlerin in ihrem Porträtfilm mit dem Titel Teaches of Peaches?
Ja, Teaches of Peaches war ihr erstes großes Album im Jahre 2000. Und das ging dann damals so los, das bezeichnete man als Elektro-Clash. Und damals, wenn man sie so jetzt reden hört, wie sie das im Nachhinein betrachtet, sagt sie, dass damals der Mainstream gar nicht Mainstream war, weil eben die Frauen gar nicht drin vorkamen und die weibliche Sexualität. Und mit Peaches kam die weibliche Lust auf die Bühne, das ziemlich freudvoll, hemmungslos und sonst was. Und das sieht man. Und das Schöne bei diesem Film ist, dass Peaches hier einen Rahmen bekommt, ihre eigene Karriere nochmal zu verfolgen. Also es gibt exklusives Material von ihr selbst. Sie hat früher viel mit dem Camcorder gefilmt. Da sieht man sie eben als junge Frau Gitarrenunterricht noch in Kanada geben. Und wie so kleine Kinder dann wild tanzen, weil die endlich bei ihrer Musik mal ausflippen dürfen. Es geht um die WG in Toronto, wo Kakerlaken auch gewohnt haben. Dann der Umzug nach Berlin, die wilde Party, wo die Zeitzeugen, Zeitzeuginnen sagen, ach, wir können uns gar nicht mehr an so viel erinnern, weil es war so viel Party. Also da ist unheimlich viel gelebtes Leben dabei mit. Und man muss einfach sagen, bei dieser Künstlerin ist Sex auch immer politisch zu verstehen.
Macht denn der Film auch einen Blick hinter die Kulissen möglich? Sieht man also Musik beim Entstehen?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist ganz schön, wenn sie dann einer jungen Gitarristin Peaches so erklärt, ja, so musst du das machen, um das Publikum einzufangen. Du musst hier mal mit deiner Gitarre Pause machen. Du musst ins Publikum schauen, Pause setzen. Das ist schon ganz toll. Und sie erklärt dann einmal auch an ihren Keyboards, wie sie so eine Melodiespannung vergibt mit so gewissen Knöpfchen drücken.
I love to bass or the kick drum with the bass together. Always sounds really dramatic to me. And then you lighten it up in the middle of the verse or something with a kick, with a clap. Give it a little snappiness.
Ja, man hört doch, wie das so langsam immer dramatischer wird. Nochmal ein anderer Rhythmus. Das ist schon toll. Und wenn man so Peaches heute und früher vergleicht, dann hat sie eigentlich nichts an der Energie verloren. Es geht immer noch, ich glaube, heute gibt es ja den Begriff sexpositiv. Das bringt sie nach wie vor auf die Bühne und nach wie vor nimmt sie auch eben das Mikro so als Dildo und wedelt damit rum. Und bei ihr ist es eben anders als bei Oskar Röhler, um nochmal den Vergleich zu ziehen. Keine leere Geste, sondern das ist immer noch Wahrhaftigkeit, das ist Botschaft, das ist Lust.
Teaches of Peaches. Zwei neue Filme, neu in den Kinos, vorgestellt von Anke Lewicke. Frau Lewicke, Dankeschön.
Tschüss.
Es gibt Sammelleidenschaften, die zu ganz außerordentlichen Ergebnissen führen. Der Immobilienverwalter Thierry Barbier-Müller war so ein Sammler. Seit den 90er Jahren hat sich der Schweizer für Stühle interessiert und für Designer die Stühle erschaffen. Nützliche Gegenstände und Kunstobjekte. 450 Stühle insgesamt umfasst seine Sammlung. Und selbstverständlich kam dann irgendwann auch der Wunsch auf, diese Sammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Doch wie kann man das machen? Barbier-Müller kam auf die Idee, den Künstler Robert Wilson zu beauftragen, den Regisseur, Maler, Designer und Szenografen. Er hat jetzt eine Ausstellung kuratiert, besser noch inszeniert, die zunächst in Lausanne gezeigt wurde und die jetzt im Grassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig zu sehen ist, A Chair and You. Heute wurde die Ausstellung eröffnet und darüber möchte ich nun mit Olaf Thormann sprechen. Er ist der Direktor des Grassi-Museums. Herr Thormann, guten Abend.
Guten Abend, grüße Sie.
Barbier-Müller sammelt Stühle, Robert Wilson, der sammelt ebenfalls Stühle. Und Sie, Herr Thormann, holen so eine Ausstellung nach Leipzig. Also die naheliegende Frage, haben Sie auch eine Leidenschaft für Stühle?
Ja, durchaus. Also machen Sie sich mal klar, wie viele Stühle Sie persönlich zu Hause haben und schauen Sie, wie in Ihrer Umgebung, wie viele Stühle um uns sind. Es gibt mehr Stühle als Menschen auf diesem Erdball. Und das hängt eben sicherlich einerseits mit funktionalen Dingen zusammen, aber das vergessen wir jetzt mal, das Funktionale, denn der Fokus dessen, was Thierry Barbier-Müller gesammelt hat, der liegt beim Stuhl als Kunstobjekt. Das heißt, die wenigsten Stühle in seiner Sammlung kann man wirklich nutzen. Es ist die Idee des Stuhls, es ist der Stuhl als Skulptur, das Hinterfragen der Idee des Stuhls. Und das trifft sich irgendwo mit dem, was Robert Wilson schon in seiner Kindheit erlebt hat. Er hat mir Geschichten erzählt von einem Onkel, den er besucht hat als Kind. Und dieser Onkel hatte in einem Haus, in einem Raum einen Stuhl. Mhm. Und das hat den Knabe sehr geprägt oder sehr viele Fragen gestellt. Er wollte diesen Stuhl haben, hat ihn dann auch mal geschenkt bekommen. Und schon bei seinen frühesten Inszenierungen in den späteren 60er Jahren spielten Stühle für Wilson eine große Rolle. Er ist also nicht nur Sammler von Stühlen, sondern er hat selbst auch Stühle kreiert. Und auch das sind Stühle, die in seinen Theaterstücken eine große Rolle spielen. Die sind auch in der Regel nonfunktional. Mhm. Also das heißt, da gab es eine tiefe Verwurzelung, eine tiefe Basis für so ein Thema. Da haben sich zwei verwandte Seelen getroffen.
Kann man denn sagen, wie dieser Übergang stattfindet? Also der Stuhl als Designobjekt zum Stuhl als Kunstobjekt?
Es ist die Frage einfach einer Skulptur. Wie kann ein Stuhl beschaffen sein? Natürlich gibt es Reminiszenzen an das Funktionale. Es gibt Stuhlbeine oder eine Lehne oder so etwas. Und trotzdem ist auf einmal eine Sitzfläche schräg gestaltet. Ein Stuhl in der Sammlung ist sogar aus Stacheldraht geformt. Mhm. Oder aus einem Kubus, wo drüber ein Hammer schwebt, ein großer Vorschlaghammer. Also erst zu einer Sitzmulde zurechtgeschlagen. Und ein Stuhl von Daniel Liebeskind, der wirft Schatten, wie die Architekturen seiner Gebäude sie ausmachen. Also Stuhl kann sehr, sehr viel bedeuten. Stuhl erzählt in dieser Ausstellung jeweils eigene Geschichten. Und trotzdem ist es so, dass Robert Wilson nicht von den individuellen Stühlen ausgegangen ist bei seiner Idee. Er sagt, am Anfang ist das Licht. Licht gestaltet Raum. Bevor er sich also die einzelnen Stühle überhaupt vorgenommen hat, hat er die Idee einer Choreografie, einer Oper, einer Inszenierung geschaffen. Und dafür sind ihm vier Akte eingefallen. Mhm. Ein heller Raum, ein mittlerer Raum, ein dunkler Raum und ein Kaleidoskop. Und diese Räume, die hat er erstmal ausgeformt, sich dazu Sounds vorgestellt, die sie prägen, Lichtstimmungen, die sie prägen und dann erst die Stühle integriert. Also Wilson, er geht eben nicht vom einzelnen Objekt aus, sondern von der Oberfläche, von den Effekten. Ja. Und kommt aber über diese Effekte zu dem eigentlichen Dingen. In dieser Ausstellung finden Sie kein Beschriftungsschild. Ja. Sie sind als Besucher also eben nicht in diesem Modus, wie man normalerweise vielleicht im Museum geht, zu gucken, ah, ist das ein Picasso, ist das ein Otto Müller oder was auch immer. Nein, man ist sozusagen wie ein Fisch ins Wasser geworfen oder wird einfach ins kalte Wasser geworfen. Man muss sich zurechtfinden, man muss sich selbst verhalten zu diesen Dingen. Die kann man als aggressiv empfinden, manche von diesen Stühlen und den Geräuschen. Man kann sie als meditativ empfinden oder beschwingt, erheiternd. Das alles bietet die Ausstellung, aber man muss sich selbst ein Verhältnis bilden. Und deswegen heißt diese Ausstellung eben auch A Chair and You.
Ja. Ne?
Die Stühle sind die Diven, aber der Besuchende ist der Akteur.
Robert Wilson hat bei der Präsentation in Leipzig sich natürlich auch zu dieser Inszenierung, zu dieser ganzen Idee folgendermaßen geäußert.
Für mich ist es alles das Gleiche.
Für mich ist es alles das Gleiche. Es ist eine Zeitraumkonstruktion. Wenn ich zeichne oder male, wenn ich eine Oper oder ein Schauspiel inszeniere, geht es darum, Entscheidungen zu fällen. Und so ist die Inszenierung einer Museumsschau, der eines Theaterstückes, sehr ähnlich. Bestimmte Dinge wollen straffgeführt sein, andere funktionieren frei. Und die Essenz ist dann Choreografie.
And that in a sense is choreography.
Robert Wilson über seine Inszenierung dieser Ausstellung The Chair and You im Grassi-Museum in Leipzig. Herr Thurmann, Sie hatten es schon erwähnt, 4 Akte und auch Sounds, das ist also das, was Robert Wilson beigesteuert hat? Auch Klänge, auch Zeichnungen noch dazu, zusätzlich?
Also es gibt eine Zeichnung, die er als Hommage an den verstorbenen Sammler Thierry Barbier-Müller gefertigt hat. Aber an sich ist es eine Licht-Sound-Installation und es geht darum, um die exakte Anordnung der Stühle im Raum, um das Lichtspiel, das Schattenspiel. Wilson ist durchaus ein Detailfetischist. Also es war für mich extrem beeindruckend in der Woche, in der er da war, wie er jeden Zentimeter bestimmt hat, geschaut hat, dass jeder Schatten stimmt, dass die Sounds sich zwischen den Räumen auch entsprechend trennen. Ne? Er ist jemand, bei dem die Summe der Details zu diesem Zauber führt, den die Räume dann haben. Also diese wunderbare Eigenschaft, einerseits detailversessen zu sein, andererseits aber eine Leichtigkeit produzieren zu können, eine Einfachheit.
Wenn man jetzt so eine Ausstellung erlebt als Besucherin, als Besucher, dann hat man bestimmt auch mal das Bedürfnis, ja, Platz zu nehmen. Das wird man bestimmt auch sehr sorgfältig tun, ganz bewusst tun. Kann man denn Platz nehmen in dieser Ausstellung mit Stühlen?
Ja, es gibt also eine große Sitzgelegenheit, die ist neutral im Dark Space, der mit der Musik von Arvo Pärt. Dieser Raum ist wie ein Gedicht, den muss man auch so etwa 20 Minuten erleben. Da kann man sich wirklich hinsetzen, kann dieses wandernde Living Light erleben. Die Objekte kommen immer neu zur Geltung. Und es gibt noch eine andere, ganz spezielle Sitzgelegenheit, das ist die lachende Bank. Wenn Sie sich da drauf setzen, in den Regatten schauen, dann ertönt auf einmal ein Kinderlachen. Und das ist im Umrahmen von der Happy Chappy Musik im Pride Room. Ansonsten muss man in der Tat die Leihgaben auch als solche respektieren. Natürlich. Da ist der Gebrauch fürs Auge gedacht. Damit wir das ein bisschen kompensieren, haben wir im Foyer des ersten Obergeschosses aber Designklassiker zum Platz nehmen aufgestellt. Da dürfen Sie dann also im Arne Jacobsen oder Mies van der Rohe sitzen. Und um das einfach auch ein bisschen auszupegeln.
A Chair and You, eine Ausstellung mit Stühlen aus der Sammlung von Thierry Barbier-Müller im Grassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig, in Szene gesetzt, inszeniert von Robert Wilson. Olaf Thurmann war das, der Direktor des Museums. Herr Thurmann, danke schön für das Gespräch. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der 100. Todestag von Franz Kafka, einen umfangreichen Bestand an Originalen aus der Welt Kafkas, hat das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, ein Schatz, aus dem man schöpfen konnte für die neue Ausstellung Kafkas Echo. Am Sonntag wird die Ausstellung eröffnet, Katharina Thoms berichtet.
Vera Hildenbrand, die Kuratorin der Ausstellung Kafkas Echo, steuert direkt die Schätze im Untergeschoss des Museums an.
Dieser Tisch ist eigentlich der Kern unserer Ausstellung.
Mitten in dem großen, abgedunkelten Ausstellungsraum stehen in einem Rechteck angeordnet die sanft beleuchteten Vitrinen. Darin lauter Originalmanuskripte von Franz Kafka.
Den Prozess bzw. die Türhüterlegende aus dem Prozess gerahmt von Deck- und Einschlagblättern, die Kafka verwendet hat, um das Prozessmanuskript zu ordnen.
Hier in wilder Handschrift der Prozess, durchgestrichen, korrigiert. Dort in fast schon braver, ordentlicher Schreibschrift der Brief an den Vater. um die mittleren Vitrinen gruppiert, hell erleuchtete Säulen aus Glas. Darin ein erstes Echo auf Franz Kafkas Werke, aber nicht von einem Literaten noch von einem Verleger, erzählt Vera Hildenbrandt.
Der Brief eines Bankdirektors namens Siegfried Wolf, der völlig verzweifelt war, als er Kafkas Verwandlung gelesen hat, die er seinen Cousinen geschenkt hatte, die damit überhaupt nichts anfangen konnten. Und er schrieb dann dem Autor, bitte helfen Sie mir, Sie haben mir die Suppe eingebrockt, meine Cousinen kommen nicht klar mit mir.
Ob Kafka die Suppe ausgelöffelt hat, bleibt unklar. In der Ausstellung aber geht es um viel mehr.
4 Museumsräume, in denen wir den Blick auf den lesenden Kafka, auf den schreibenden Kafka, auf Kafkas Interpretinnen und Interpreten richten und in denen wir Kafka sezieren.
Seit seiner Gründung sammelt das Deutsche Literaturarchiv Kafka. Rund 1600 Bestände schlummern in den Magazinen in Marbach. Besonders wertvoll der Vorlass des Sammlers Hartmut Binder. Er hat viele Originalausgaben der Bücher zusammengetragen, die Kafka in seiner eigenen Bibliothek hatte.
Genau, wenn Sie mir einfach hier folgen in den gegenüberliegenden Raum.
Co-Kurator Lorenz Wesemann führt zu den Büchern, die der kleine Franz wohl gelesen hat. Ein Pfadfinderroman auf Tschechisch, Abenteuergeschichten aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Diese und seine spätere Lektüre ist in der Marbacher Ausstellung zu sehen.
Letztlich korrigiert sie Vorstellungen, die immer noch wirksam sind, nämlich das eines voraussetzungslos schreibenden Genies. Das ist es genau nicht, sondern Kafka ist ein extrem lesender Autor.
Immer wieder wird in der Marbacher Ausstellung ein Bezug hergestellt zu Kafkas Werken. Vom Lesenden, Schreibenden geht es in der Ausstellung weiter zum inspirierenden Autor. Archivleiter Ulrich von Bülow hat den Teil der Ausstellung kuratiert.
Folgen Sie mir vielleicht auf die andere Seite des Regals.
In den Vitrinen Originale von 45 Autorinnen und Autoren, die auf ganz unterschiedliche Art von Kafka berührt worden sind.
Das beginnt mit Max Brod, der in der Weltbühne wenige Wochen nach Kafkas Tod rechtfertigt, warum er den Nachlass nicht vernichten möchte.
Außerdem Fundstücke von Hannah Arendt, Martin Walser oder Julia Frank. Auch die lange ablehnend kritische Sicht des Ostens auf Kafka wird thematisiert. Berührend eine Karteikarte mit Notizen des Holocaust-Überlebenden und Schriftstellers H.G. Adler von 1943 aus dem Konzentrationslager Theresienstadt.
Er wollte den anderen Lagerinsassen auch das Schicksal der Hauptfigur K. aus dem Roman Der Prozess deuten als ein Symbol des leidenden Menschen dieser Zeit, für den es einen Ausweg nicht gibt. Stellen Sie sich die Situation vor, unter der das gesagt wurde. Es gibt nur die Versöhnung durch den Tod. Unter den Zuhörern war übrigens auch Otla Kafka, die wenige Wochen später in Auschwitz ermordet wurde.
Die jüngste und vertrauteste Schwester Kafkas. Erst im letzten Raum ist das Publikum dran. Mit einer VR-Brille kann es digital eintauchen in die wilde Manuskriptwelt von Kafka. Mehr Interaktion hätte den Räumen davor schon gut getan. Ein Gewinn wäre auch, die vielen Anekdoten und Einordnungen würden auch dem Publikum erzählt, als sie nur knapp und nüchtern auf den Begleittafeln lesen zu können.
Kafkas Echo im Deutschen Literaturarchiv, Marbach, Katharina Thoms berichtete. Da morgen Feiertag ist und keine Zeitung erscheint, gibt's bei uns heute hier in Fazit auch keine Kulturpresseschau. Und das wiederum bedeutet, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.